7 dagen 7 songs, de Music en Talk podcast met Matthias.
Achtung, Sebastian Matzen Spezialausgabe.
Hallo, hier ist wieder eine neue Folge von 7 Tage 7 Songs. Mein Name ist Matthias.
Ja, mein Name ist Sebastian Matzen. Danke für die Einladung, Matthias. Schön, dass ich hier dabei sein darf.
Ja, ich freue mich, dass du hier bist und den Podcast heute mit mir machen willst. Im Vordergrund wird das neue Album stehen, was du uns vielleicht ein bisschen nachher noch vorstellen willst, das gestern rausgekommen ist. Und wir werden uns natürlich aber auch über alle möglichen anderen Sachen unterhalten. Und ich steige meistens immer so ein bisschen ein mit der Frage so, wie bist du zur Musik gekommen und ja, was für Musik hat dich so als Jugendlicher oder wann du so angefangen hast, was hat dich da so angetouched, dass du gesagt hast, so, ach, will ich auch machen?
Ja, ich kann dir gar nicht so genau sagen, wann ich wie zur Musik gekommen bin, weil die irgendwie immer da war. Also ich habe als wirklich ganz kleines Kind angefangen, die Plattensammlung meiner Eltern zu studieren. Also erstmal fand ich die Vinyl-Schallplatte total faszinierend und habe irgendwann angefangen, mir die selber so aus Pappe auszuschneiden. Ich habe meine eigenen Platten gebaut. Also irgendwie war diese Faszination für Tonträger zum einen schon immer da und dann war meinen Eltern auch ganz schnell klar, dass der kleine Sebastian irgendwie nicht von der Heimorgel wegzudenken ist. Also ich saß den ganzen Tag da und habe irgendwie darauf rumgedrückt und wollte Klänge erzeugen. Und
das war so dein erstes Instrument, wo du gesagt hast, okay, ich
ja, es war auch das Einzige, was im Haushalt war. Also okay. Mein Vater hat früher Tuba gespielt in einem Posaunenchor im Nachbardorf. Das habe ich, glaube ich, dann auch wahrscheinlich auch so ein bisschen mitgekriegt, aber da gab es vor allem diese Orgel, genau, und vor der saß ich nonstop und man hat dann irgendwie versucht, auch diverse Sportvereine und so, auch mit meinen Brüdern irgendwie durchzuprobieren und das war alles nicht so unser Ding, also Sport bis heute nicht, aber bei Musik hat es dann irgendwie immer gefunkt und dann haben unsere Eltern so nach und nach, ohne uns jetzt unnötig zu überschütten oder so, aber dann mal eine Gitarre irgendwie uns gekauft und dann irgendwann hatten wir auch an der Musikschule Unterricht, so Schlagzeug, Klavier, dann gab es irgendwann eine E-Gitarre und dann hat sich das alles irgendwie so ganz organisch und auf eine schöne Art weiterentwickelt und die Musik, die ich gehört habe, also das erste, woran ich mich erinnern kann, ist ein Song von Glenn Miller, In the Mood, dann kam auch schon ganz schnell Beatles und Rock'n'Roll. Ich habe auf dem Flohmarkt in Hamburg, da waren wir immer mit unseren Eltern, habe ich mir Vinylplatten gekauft auch, so die ersten. Das waren so Bill Haley, Rock Around the Clock, so Elvis fand ich total super, Chuck Berry. So, das waren die Sachen, die mich so als kleiner Junge sofort irgendwie gekriegt haben. Also da war schon klar, es geht in Richtung Energie und Gitarrenmusik.
Also hast du eigentlich schon zu dem Zeitpunkt gar nicht immer nur alleine, sondern hast eben auch schon im Verbund dann teilweise auch Musik gemacht. Also so beim Ausprobieren hast du irgendwann schon gesagt, die Eltern haben dann die Geräte schon, Instrumente rangeschleppt und so weiter. Also das war nicht sowas, wo du alleine saßt.
Ich saß auch viel alleine, aber wir hatten, glaube ich, also wir drei Brüder, schöne Grüße an Sascha und Johannes. Ich bin der in der Mitte, Sebastian. Wir haben, glaube ich, schon ganz früh darüber nachgedacht oder fanden das cool, so eine Band zu haben oder so.
Und, habt ihr ja dann auch dann, geschafft, irgendwie so die Richtung. Aber auch,
ja, und wir haben dann, keine Ahnung, so Vamos a la Playa war das erste Lied, woran ich mich erinnere, was wir zusammen gespielt haben. Das okay. War ist dann bei uns Amas a la Playa, weil wir noch nicht der spanischen Sprache mächtig waren. Und haben da einfach halt auf Kochtöpfen so rumgehauen und das gesungen und waren dann schon eine Band sozusagen. Und auch das entwickelte sich dann Schritt für Schritt immer weiter.
Und wie war denn der nächste Schritt, dass ihr quasi also als Band, als Matzen, ist schon, also offiziell habe ich jetzt irgendwie das nachher so 20 Jahre gibt es euch ja schon, sogar einen ganz kleinen Tacken länger als Band. War das eine bewusste Entscheidung? Jetzt wollen wir, ihr müsst ihr euch dann auch musikalisch irgendwie auf eine Richtung einigen. War das eine bewusste Entscheidung für die Band oder kam das aus der Musik raus?
Also wir haben halt immer ganz viel Musik gehört und irgendwann war meine Lieblingsband, glaube ich, so Queen. Und da habe ich mir dann auch immer so, oder wir auch als Brüder uns die Musikvideos immer reingezogen. Dann kam irgendwann die große Erweckung Nirvana. Also Smells Like Teen Spirit vielen, war, ja. glaube ich, ja. wie für viele so in unserer Generation so halt, ja, das Ding. Und dann kam auch Deutschpunk dazu, auch sehr wichtiger Einfluss. Und das war dann auch so der Anreiz zur ersten Band, die ich zusammen mit meinem Bruder Johannes gegründet habe. Da habe ich dann Schlagzeug gespielt und er hat gesungen. Und dann waren wir die Band ganz klar und wir waren zu zweit. Und unser Vorbild waren vielleicht die abstützenden Brieftauben oder sowas.
Ja, ja. Ja, gut, aber ne, war schon immer gleich mit Familienzusammenhalt. Ne? Genau. Also auch der erste Schritt war nicht alleine mit irgendwelchen anderen Leuten, sondern war dein Bruder eben auch dabei.
Genau, genau.
Dann habt ihr ja irgendwie dann losgelegt. Es ging ja auch mit Matzen, ja, wie lange habt ihr gebraucht, bis ihr da ein bisschen erfolgreicher geworden wart? Ich glaube, so, also wenn ich jetzt die 20 Jahre zurückblicke, das war dann gar nicht so lange, oder? Der jetzt so viel, ganz extrem viel tingeln müssen.
Ja, also wir hatten dann erstmal noch ein paar andere Bands, also aber auch immer irgendwie zusammen oder zumindest ein Teil der Brüder hatte immer eine Band und irgendwann, ja, um mal ein bisschen was zu überspringen, im Jahr 2004 hießen wir dann irgendwann Matzen und haben unser Debütalbum aufgenommen. Und dann ging es schon recht schnell. Also wir hatten schon Live-Erfahrungen durch unsere anderen Bands. Wir haben also bei uns im Landkreis ganz viel gespielt, so über 10 Jahre oder so auch schon. Und hatten so ein Gefühl dafür, wie man ein Konzert gestaltet oder so. Ne? Und dann mit Matzen war das eigentlich ein Kickstart. Also das ging dann ganz schnell los, dass irgendwie auch MTV ja noch eine große Bedeutung hatte und so. Und wir da halt Rotationen hatten mit unseren ersten Videos und das war auf jeden Fall eine riesen Starthilfe. Also wir waren nie eine Radioband, so Spaten-Jugendradio schon immer, aber auch der große Hit so oder so, den hatten wir bisher nicht. Also viele kleine Hits sozusagen und ja, und dann, also ab 2004, 2005 ging das dann kontinuierlich immer weiter und es kamen immer mehr Leute zu den Konzerten und ja, und das haben wir dann eigentlich, also das machen wir dann eigentlich so bis jetzt, fühlt es sich alles ganz logisch und normal an, wie es sich so weiterentwickelt.
Ja, das war auch jetzt mein Gefühl irgendwie von dem, was ich dann irgendwie damals schon relativ früh von euch mitbekommen habe, dass das irgendwie so kein großer Vorlauf irgendwie, sondern das hat dann schon relativ schnell gekickt und eine ganz witzige Story, wie wir beiden irgendwie aneinander geraten sind, ist, ich hatte neulich im Podcast, als wir deine erste Single vorgestellt haben, ein bisschen was über Matzen erzählt und ich habe dann fälschlicherweise anstatt Nachtbaden, Nacktbaden gesagt und dann hast du dich bei mir gemeldet, also Nachtbaden, der Titel von Matzen und du hast dann gesagt, heißt ja eigentlich gar nicht so und so sind wir irgendwie ein bisschen aneinander gekommen und mir ist die Idee gekommen, ja vielleicht einfach mal, weil was Neues bei dir ansteht, das Ganze auch zu machen, also fand ich schon sehr interessant. Ich habe, obwohl ich euch sehr viel gehört habe, Matzen, euch nie irgendwie live gesehen, obwohl es ist auch nie so weit weg. Ich bin ja in der Nähe von Bremen und da seid ihr auch öfters aufgetreten. Ich habe dich einmal tatsächlich gesehen, als du bei Grilli gewesen bist, auf dem größten Grillmaster Flash-Konzert aller Zeiten. Da habt ihr nämlich auch beide zusammen Nachtbaden gespielt, wo du dann auf die Bühne gekommen bist.
Genau.
Das war das einzige Mal, wo ich dich tatsächlich auch dann eben auch live gesehen habe. Fand ich auch eine ganz witzige
ganze Sache. Ja, du solltest unbedingt mal auf ein Konzert kommen, weil das ist auch so, ich glaube, dass viele Leute uns als Band erst richtig gecheckt haben, wenn sie uns so live gesehen haben, weil das irgendwie, ich kann das gar nicht genau erklären, aber irgendwas passiert da immer und ich glaube, das ist so auch bei uns der Gedanke, vor jedem Auftritt denken wir, es könnte der letzte sein und jedes Konzert ist das Wichtigste, was man auf der Welt tun kann.
Also mit sehr viel Energie.
Absolut. Wir nehmen das sehr, sehr ernst und haben aber auch gleichzeitig eine ganz große Spielfreude. Und es gibt viele Leute, die wirklich sagen, live macht das mehr Spaß als auf Platte. Also ich will gar nicht unsere Platten schlecht reden oder so, aber ich glaube, wenn man Madsen verstehen will, sollte man sich mal ein Konzert von uns anschauen.
Da werde ich auf alle Fälle tun. Ihr seid ja noch weiter und on Tour. Das war auch so das Erste, was ich dann mitgekriegt habe von deiner neuen Platte, dass du auch sofort ein Statement an die Fans abgegeben hast, was ich dann irgendwie gesehen habe. So nach dem Motto, nee, keine Angst, ich probiere da jetzt ein bisschen solo was aus, aber Madsen macht noch so viel Spaß und wir machen auch gerade noch geile Konzerte und alles. Also es hatte, ist nicht gleichbedeutend mit dem, dass du als Solo-Projekt jetzt da irgendwie bei Madsen ausgestiegen bist oder dass Madsen sich aufgelöst hat und so weiter. Ja. Ihr habt ja jetzt auch gerade erst noch Konzerte gespielt. Und ich glaube, das hat den vielen Fans auch gleich am Anfang schon mal erstmal so einen kleinen Stein vom Herzen genommen. Weil wenn man sowas hört von Solo-Projekten, ist ja immer der erste Gedanke, sowas passiert mit der Band.
Ja, genau. Also das ist ja auch wahrscheinlich oft so gewesen in der Geschichte von Bands, dass irgendwie der Sänger oder irgendein anderer Mensch aus der Band irgendwie sagte, ich habe die Schnauze voll von diesen Menschen, ich muss jetzt mal auf eigenen Beinen stehen. Das ist bei uns natürlich überhaupt nicht so. Also es ist ja sowieso eigentlich aus einer Not heraus entstanden, durch 1000 verschobene Touren mit Madsen in der Pandemie und durch ganz viel Langeweile und durch einfach ein Gefühl von Arbeitslosigkeit, was ich gefühlt habe. Also ich musste irgendwas machen und ich hatte lange schon das Bedürfnis, mich mal auf eine andere Art abseits von Madsen auch noch ausdrücken zu wollen und andere Einflüsse eben mal zuzulassen. Und deswegen ist das überhaupt passiert. Aber ich habe sowieso immer Rückendeckung von meinen Jungs. Also die unterstützen auch dieses Solo-Projekt sehr. Die sind da ganz süß und kollegial.
Ja, das hat man dann schon relativ schnell gemerkt, als du deine erste Vorauskopplung zu dem Album rausgebracht hast, zusammen mit Drangsal, sei nur du selbst, hat man schon sofort gemerkt, so wer jetzt das Madsen-typische erwartet, ist eben nicht so, sondern hat eben ganz andere Einflüsse. Also vielleicht kommt das also von den ersten Scheiben auf Vinyl, die du damals geholt hast, oder wo kommt dieser Einfluss her von ja Soul und bisschen verjazzt, bisschen auch. Ich habe jetzt ja erst drei Stücke von dir gehört, aber auch so ein kleiner Funk-Element mit drin, also so ganz unterschiedlich, also relativ weit weg zumindest von Madsen. Kommt das aus der Richtung oder woher kommt die Beziehung und der Wunsch, das mal so zu machen?
Ja, da muss ich, glaube ich, auch ein bisschen weiter ausholen, dass es ist nicht so, dass ich mein Leben lang Soul-Musik gehört habe. Ich habe das erst eigentlich entdeckt, als wir mit Madsen angefangen haben tatsächlich, weil der Typ, der unsere ersten zwei Alben produziert hat, Sven Bünger, der ist ein riesen Soul-Fan und der hat auch früher in der Band gespielt, diesen Cultured Pearls. Das war auch eine sehr Soul-beeinflusste Band, ja, aus Hannover. Der hatte mir dann erstmal so Motown-Sachen gezeigt, also Supremes, Marvin Gaye und so Sachen, glaube ich, so gute Pop-Songs zum Reinkommen erstmal. Und dann war mein Interesse geweckt und dann habe ich, ja, kreuz und quer gehört, auch so Northern Soul-Geschichten, auch eher das Zeug, was jetzt nicht irgendwann mal in den Charts war und Curtis Mayfield hat mich jetzt nochmal total gekriegt irgendwie, gerade so in den dunklen Tagen der Pandemie, also da habe ich dann nochmal Soul neu für mich entdeckt und Soul als das verstanden, was es auch ist, so ein Hoffnungsträger oder so ein Sonnenstrahl in so finsteren Zeiten. Genau, weil ich das dann alles irgendwie wieder so viel hörte und sowieso eigentlich schon immer mit diesem Genre auch rumgespielt habe. Also ich habe auch schon vor 18 Jahren mal einen Soul-Song aufgenommen, aber dann sehr viel klassischer und auf Englisch, so wie man sich das dann vielleicht vorstellt und so. Und da habe ich dann aber auch gemerkt, wenn ich das jetzt veröffentlichen würde, dann wäre es gar nicht so was Besonderes, weil es halt sich sehr, sehr nah an den Originalen orientiert. Und manchmal wirkte das so wie so Coverversionen oder so. Und jetzt hatte ich so den Anspruch, dass ich irgendwie nochmal was Eigenes draus baue, weil mir ja klar ist, dass ich niemals singen werde wie Otis Redding oder Marvin Gaye, weil das natürlich wahnsinnige Stimmen sind, die in ihrem Genre genau das irgendwie mitgebracht haben, was auch da sein sollte. Und ich bin halt eigentlich ein Rocksänger, der sich für Soul interessiert. Und ich habe dann angefangen, meine eigene Suppe zu kochen aus diesen Einflüssen und habe ganz bewusst mal, sagen wir mal, das wichtigste Element von Madsen außen vor gelassen, die E-Gitarre, die dann irgendwie immer laut und verzerrt über alles drüber metert, wo ich auch großen Spaß dran habe. Aber in diesem Fall dachte ich, lässt sie mal weg und lässt zum Beispiel mal das Klavier sprechen und benutzt ganz andere Elemente. Also vor allem auch Bläser und Streicher hatten wir bei Madsen vielleicht mal vereinzelt, aber jetzt ist halt mein Soloalbum voll mit Bläsern und Streichern und genau, und neuen Ideen.
Was mir auffällt, ist, dass bei allem, was du da machst und auch was du über deine Kanäle verbreitest, steht irgendwie so die Liebe zur Musik im Vordergrund. Das merkt man extrem. Also egal in welche Richtung, die Liebe der Musik steht immer ganz oben. Und es ist auch ganz vieles so ein bisschen, ja, mit einer gewissen Art von Humor, mit einem kleinen Augenzwinkern mit dabei. Und ich habe zum Beispiel ein Bild gesehen, schon ein bisschen länger her, hast du ein T-Shirt an, oben drüber steht Nirvana und unten drunter ist das Bild von den Bee Gees. Und auch jetzt deine zweite Vorauskopplung, immer nur am Handy, ist ja auch so ein bisschen in die Richtung. Es ist ja auch alles so ein bisschen vom Inhalt her, ja, schon eigentlich ein ernstes Thema, weil schon auch ziemlich nervig ist, aber auch alles mit so einem Augenzwinkern. Das fällt schon auf, dass also diese Komponente, die Liebe zur Musik und eben so dieses, ja, immer so wie so ein kleiner Schalk im Nacken, würde ich sagen. Also find ich ganz spannend.
Das ist schön, dass du es so wahrnimmst. Also ist tatsächlich auch so. Also das Album ist auch wirklich voll mit Liebesthemen und auch Herzschmerz, den ich auch empfunden habe irgendwie zu der Zeit, als ich es geschrieben habe. Klar, diese humorvolle Seite ist dann, die finde ich, die bricht das dann manchmal so auf und bringt auch so ein bisschen Lockerheit rein. Und ein ganz wichtiger Faktor bei dem Ding ist eben auch mein Freund Max-Richard Lessmann. Der hat in der Band Vierkant Tretlager gesungen. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst.
Nee, die sagt gar nichts.
Ja, also eigentlich auch war eine relativ wilde Band, also auch viele Punk-Einflüsse, aber auch so Indie-Rock und sehr rough alles und so. Und mit dem habe ich irgendwann mal, ja, mit dem habe ich mich mal getroffen und dann haben wir festgestellt, dass wir extrem gut zusammen schreiben können. Und der hat mir bei den Texten jetzt zur Platte auch ganz viel geholfen. Also der hat so meine Emotionen auch oft gelesen und wir haben uns ja auch abseits der Musik einfach irgendwie ganz viel unterhalten im Pandemiewinter 2021, wo ich sehr, sehr isoliert irgendwie im Wendland rumhing. Und auch durch diese Gespräche sind dann ganz viele dieser Texte irgendwie entstanden.
Wo du gerade sagst, isoliert im Wendland. Ich habe irgendwie, korrigiere mich, wenn es falsch ist, ich habe irgendwo gelesen, dass du kommst ja aus dem Wendland, dass du immer noch in deinem Elternhaus mit deinen Eltern und sogar deiner noch mit Geschwistern deiner Schwester oder so wohnst. Stimmt das oder ist das eine ältere Information gewesen?
Nee, es stimmt nicht ganz. Also ich pendel eigentlich die ganze Zeit zwischen Berlin und dem Wendland hin und her und im Wendland sind wir mit unserem Proberaum und unserem Heimstudio auf einem großen Hof und in einem Haus, was unsere Eltern 2000, glaube ich, dahin gebaut haben. Und wir haben uns da quasi eingemietet. Also wir zahlen da Miete und können da Lärm machen und sind aber auch unter uns quasi. Und wenn man mal Lust hat, mit den Eltern einen Kaffee zu trinken oder so, dann geht man rüber. Oder wenn man mal zusammen essen will oder so. Aber wir wohnen da jetzt nicht unter einem Dach, das würde ich meinen Eltern auch nicht zumuten wollen.
Das ist also schon in der Nähe von deinem Elternhaus dann?
Genau, so ein Haus weiter einfach, ne? Und wir haben früher auch im Elternhaus geprobt und das ist halt eine alte Scheune. Also da waren wir dann irgendwie in einem Proberaum und direkt da drüber hatten irgendwie unsere Eltern ihre Schlafzimmer und das muss wirklich, die ganze Bude muss gewackelt haben. Also die waren unheimlich tolerant und jetzt machen wir auch gerne noch spätabends Aufnahmen oder Krach, aber sind da eben gut isoliert. Also das kriegst du nach draußen gar nicht mehr so mit.
Ja, Krach passt dann eben auch eher zu dem, was du mit Matzen machst. Wobei ich sage, das Album Ein bisschen Seele, wie es heißt, und der Titel dazu, Ein bisschen Seele, ist jetzt von den drei Sachen, die ich bis jetzt gehört habe, so das, was mich zumindest von, ja, ist ein bisschen Gitarre auch mit drin, also was mich am ehesten an Matzen erinnern würde. Wie gesagt, ich muss mir jetzt dann mal die Zeit nehmen, die anderen Songs noch alle komplett durchzuhören. Aber hast du bewusst die Elemente auch in so einen Song wieder mit reingenommen oder hat sich das ergeben, weil du gesagt hast, du hast eigentlich ein bisschen, wolltest drauf verzichten, in dem Song so ein bisschen Anflüge erkennt man da aber.
Ja, also Ein bisschen Seele ist schon der Song, der, glaube ich, am meisten Matzen-Elemente hat, auch die Art, wie ich den singe und nachher ja auch ein bisschen fast schreie und so. Ja. Und dann gibt's aber auch Stücke auf dem Album, die sich wirklich ganz, ganz deutlich unterscheiden. Da gibt's dann so George Michael-Einflüsse oder eben auch Bee Gees, 80er-Jahre Stevie Wonder. Sowieso, also es tobt sich sehr viel in 60er, 70er, 80er Sounds so ab. Also da das sind alles so Soundreferenzen, die man da auf dem Album hört. Und ich habe mich ganz bewusst dagegen entschieden, Ein bisschen Seele als erste Single rauszubringen, weil ich das irgendwie feige fand. Also ich dachte so, das fände ich langweilig, wenn man dann sowas Ähnliches wie Matzen machen würde, wo halt Trompeten drin sind. Das wäre mir zu einfach gewesen. Ich wollte direkt mit Sei nur du selbst einen Song rausbringen, eben mit dem fantastischen Drangsal, wo man gleich merkt, okay, jetzt will der Typ irgendwie was anderes erzählen. Und genau, also nicht, dass irgendwie Matzen-Fans auch am Ende enttäuscht sind, weil sie denken, das ganze Album klingt wie der Titeltrack, Ein bisschen Seele. Deswegen dachte ich, gleich mit der Tür ins Haus und gleich klarstellen, hier passiert jetzt was anderes.
Dass du andere Musik auch liebst und machst, hast du in den Wochen und Monaten vorher immer schon gezeigt. Du hast passend zu dem Ein bisschen Seele, hast du deine Reihe Ein bisschen Seele am Sonntag oder Ein bisschen Seele zum Sonntag rausgebracht, wo du eben Titel aufgenommen hast, gecovert hast, zum Teil irgendwelche Klassiker von Tokotronic oder ich erinnere mich an Neil Young, Heart of Gold, die hat mir total klasse gefallen, aber du hast eben auch unbekanntere Sachen drin gehabt, also Cornelius Brass und Sister Rose, den Titel Too Late to Turn Back hieß der, glaube ich, und den habe ich noch nie gehört, fand ich aber total interessant und total spannend. So auch ein bisschen das zu streuen, ne? von bekannten Sachen zu Sachen, wo man selber weiß, oh, kennt vielleicht sogar nicht so viele. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen?
Ja, das ist, finde ich total schön, dass ich dich als offensichtlich großen Musikfan dann irgendwie noch kriegen konnte mit einem Lied, was du noch nicht kanntest. Das ist schön. Und das ist auch so ein bisschen die Idee hinter diesen Coverversionen, also dass ich natürlich auch Tokotronic cover, weil es ist, glaube ich, relativ offensichtlich, dass diese Band uns oder mich auch beeinflusst hat mit Matzen. Und darüber hinaus wollte ich aber eben auch mal diese andere Bandbreite zeigen und ganz bewusst auch so Soul-Klassiker eben auf meine Art nachspielen, um schon mal zu zeigen, wo die Reise jetzt kurzzeitig bei mir mal hingeht. Und ja, also langsam gingen mir schon die Songs aus, aber es gibt ja auch noch einige. Also doch, ich habe schon noch einige Ideen. Das werde ich schon noch ein bisschen durchziehen.
Also ziehst es durch. Es war jetzt kein Hinleiten hin auf das Album, weil du hast eben auch in den Sonntagen eben auch mal die neuen Singles schon mit eingestreut und so weiter. Das hast du vor, jetzt auch mit Erscheinen des Albums noch weiterzumachen. Finde ich super, freue ich mich drauf.
Ja, nee, wollte ich schon machen. Allerdings ist es auch so, dass ich privat jetzt die sozialen Netzwerke noch gar nicht so viel genutzt habe vorher. Und dass natürlich durch das Album jetzt irgendwie auch so ein Anreiz da war, das mal überhaupt ein bisschen weiter zu spinnen. Also ich habe jetzt erst seit kurzem erst eine Facebook-Seite zum Beispiel und so. Ich hab mich da immer irgendwie gestreut, aber jetzt dachte ich, okay, da hast du mal einen Grund. Und halte ich fest, ich bin sogar bei TikTok.
Ja, haben wir hier mit dem Podcast auch schon irgendwie, also wir haben eine Seite, ich habe dann, als ich dann dabei war, habe ich mir ein bisschen mehr gemacht und habe ich gemerkt, oh ja, alle Kanäle irgendwie gleichzeitig zu bedienen und dann immer noch einmal in der Woche einen Podcast zu machen, ist dann doch irgendwie ziemlich viel. Ich kann mir noch keinen privaten Assistenten leisten, der für mich meinen ganzen medialen Kram macht. Also es ist alles handgeschnitzt und so kommt ab und zu dann nochmal was auf TikTok, aber nicht mehr so viel, wie das vorher war. Aber natürlich, es gehört irgendwie dazu und ja, eine weitere Spielwiese, ich hoffe, es kommt nicht so schnell wieder noch eine neue dazu. Sonst wird es wirklich unübersichtlich.
Ja, ich meine, es ist ja eigentlich auch für TikTok, es wird ja überwiegend von irgendwie Teenies genutzt und so. Aber ich finde auch trotzdem, warum dürfen wir uns nicht auch austoben, ne? Also, wenn das schon mal da ist. Ich finde eben auch, das ist eine interessante Spielwiese. So. Und ich würde jetzt auch nicht, ich glaube, der Klassiker ist ja, dass du irgendwie zu einem Song, den es schon gibt, irgendwie performst oder so.
Ja, so ist das ein bisschen gestartet, genau, ja.
Ich wollte noch sagen, dass man diese sozialen Netzwerke ja eben einfach auch auf seine Art nutzen kann und sollte, wenn man da Spaß dran hat. Und ich nutze es dann vor allem, indem ich da einfach Musik mache. Und was anderes könnte ich jetzt eigentlich auch gar nicht. Und ich mag Instagram zum Beispiel gerne, weil ich gerne Bilder mag. Und finde das dann auch irgendwie völlig legitim, wenn man das so auf seine Art nutzt.
Erzähl mir doch noch was zu deiner neuen Single. Mit dem Album gibt es jetzt eine neue Single. Da bist du ja auch nicht alleine drauf. Kannst du mir ein bisschen was dazu erzählen?
Ja, das ist genau. Also bei dieser Single gibt es dann das nächste Feature auf dem Album und das Stück heißt Ich löse mich auf. Und ich konnte als Sängerin Eva Briegel von Juli gewinnen, die ich auch schon ganz lange kenne. Juli sind fast zeitgleich damals mit Matzen gestartet. Ihre Karriere verlief anders als unsere. Also Juli war, als es losging, einfach ein unfassbares Pop-Phänomen. Und ich habe vor allem zum Gitarristen Jonas irgendwie, der ist einer meiner besten Freunde, irgendwie über die Jahre einfach, ja, wir haben einfach immer wieder gequatscht und uns ausgetauscht, weil die haben viel erlebt, wir haben viel erlebt und auch wenn man unterschiedliche Musik macht, ich finde das irgendwie schön, wenn man sich mit Menschen irgendwie so austauschen kann auf diese Art. Und ich mochte auch schon Evas Stimme immer und für sie ist es, glaube ich, auch ein neues Soundgewand. Also es ist schon auch wirklich ein sehr souliges Stück mit sehr dramatischen Streichern. Also ich wollte, glaube ich, ursprünglich so einen Song wie What's Going On von Marvin Gaye machen. Und am Ende kommt natürlich immer irgendwas anderes dabei raus, ist ja klar. Aber so, ja. Sagen wir mal, diese Melancholie und diese Stimmung, die haben wir, glaube ich, so auf unsere Art schon erzeugen können. Also es ist irgendwie ein sehr trauriges, schönes Lied, finde ich. Und es ist auf jeden Fall mein Lieblingsstück auf dem Album. Also ich freue mich sehr, dass das zeitgleich zum Release dann auch rausgekommen ist.
Ja, Juli haben ja auch jetzt nach ganz langer Zeit, relativ langer Zeit, jetzt auch kürzlich irgendwie wieder noch ein neues Stück auch wieder released. Ich glaube, letzte Woche oder so erst, wo ich gedacht habe, pui, die gibt's ja noch. Also die sind mir auch komplett vom Radar verschwunden in meinem, was ich so höre und was ich so an Musik irgendwie so reingespielt bekomme. Und da habe ich aber gesehen, okay, die haben auch wieder was Neues. Die sind jetzt auch dabei. Ich glaube, es ist erst nur eine Single, was ich gesehen habe. Ob die jetzt an einem Album arbeiten, weiß ich nicht. Aber schön, dass es solche Pop-Phänomene eben dann doch nicht nur, naja, One-Hit-Wonder wäre es eh nicht gewesen, weil sie haben ja mehrere Hits gehabt, aber dass die dann eben auch sich nochmal sagen, okay, wir stellen uns der Herausforderung nochmal, mal gucken, wie es denn weitergeht. Also wirklich ganz spannend.
Ja, ich meine, du musst dir halt echt vorstellen, das letzte reguläre Juli-Album ist irgendwie, ich konnte es selber irgendwie nicht glauben, weil ich habe neulich nochmal geguckt, 2014 erschienen.
Ja.
Und
ja.
Natürlich sind die dann nicht in den ganzen Jahren in der Öffentlichkeit, ist ja klar. Und die haben auch viele andere Sachen gemacht und sind sehr umtriebige, kreative Leute. Und finde ich eben auch toll, dass sie jetzt sagen, komm, wir machen das jetzt einfach nochmal irgendwie. Ja, finde ich auch spannend.
Wie geht's bei dir jetzt nach der Veröffentlichung weiter? Jetzt wirst du auch ein paar Solo-Sachen dann an Konzerten machen, gehe ich von aus, oder?
Ja, also ich bin da noch ein bisschen vorsichtig. es ist ja nur auch so, es ist jetzt, glaube ich, nicht gerade die beste Zeit, um eine Tour bekannt zu geben. Also wir hatten mit Matzen jetzt ein richtig tolles Jahr und haben irgendwie mal endlich unsere ganzen Konzerte spielen können, die da seit 2019 im Kalender stehen.
Ja.
Und haben dann aber auch schon gemerkt, wir haben ein spontanes Festival in Hamburg gemacht, für die Luftbrücke Kabul, also ja, ein Benefits-Konzert.
Ja, ja.
Genau. Und da waren auch Leute so, aber der Vorverkauf lief viel, viel schleppender schon da. Und deswegen habe ich jetzt gedacht auch, ich meine, ich will mit 10 Leuten auf der Bühne stehen. Wir haben auch schon mal gespielt in so einem kleineren Rahmen, also bei einem Labelabend von meinem Label Ist Besser in Berlin, die die Platte jetzt rausbringen oder rausgebracht haben. Das war so ein Testlauf, da haben wir mal eine halbe Stunde einfach gespielt mit Bläsern und Backings und so. Und jetzt haben wir aber tatsächlich erstmal nur ein Konzert in Berlin gebucht, am 7.12. im Metropol, um mal zu schauen, wie ist denn da eigentlich das Interesse der Leute so. Und ich bin ja auf eine Art auch ein Newcomer, habe viele Leute auf der Bühne, die ich eigentlich auch gerne, nee, definitiv gerne fair bezahlen möchte. Und da müssen dann schon einfach ein paar Leute kommen so, und deswegen schauen wir mal, wie das läuft. Und wenn das gut läuft und die Leute irgendwie merken, ey, die Show will ich mir auf jeden Fall nochmal angucken oder ich erzähle es meinen Freunden oder keine Ahnung, dann wird weiter geplant. Aber ich gehe da so erstmal so mit Babyschritten, tapse ich da erstmal so ran. Also ohne jetzt irgendwie die große Welttournee mit Abschlusskonzert Wembley zu planen.
Ja, das wäre jetzt eben auch so meine Frage gewesen mit den 10 Mann auf der Bühne, also hast du ja jetzt schon beantwortet. Das ist ja dann auch, wenn du das so umsetzen willst, wie die Musik jetzt auf dem neuen Album ist, brauchst du da eben auch ein bisschen mehr. Ich habe ein paar ältere Sachen eben auch von Jan Delay habe ich live gesehen, der mit seiner Disco Number One dann eben wirklich dann auch mit so einem, ja, ich glaube, der hat 15 Leute auf der Bühne gehabt und das ist natürlich dann in heutigen Zeiten extrem aufwendig. Erstmal, wenn man nicht weiß, wie kommt überhaupt an bei dir, oder aber auch, es wird wieder Winter, wer weiß denn, welche Konzerte noch abgesagt werden, die man geplant hat. Also das kann ich mir schon vorstellen. Und ich glaube tatsächlich, das alles nur aus der Konserve zu machen und sich mit einer abgespeckten Band dahin zu stellen, würde dem Ganzen auch nicht gerecht werden, da hast du recht. Also da muss ja auch der Spaß kommt natürlich dann erst recht rüber, wenn man den auch zelebrieren kann auf der Bühne. Und da gehören eben auch die ganzen Instrumente dann dazu. Ja, ich bin gespannt. Ich drücke dir natürlich die Daumen, dass die Leute das hören wollen. Ich würde es gerne hören, auch live hören, aber ich muss ja auch Matzen noch live hören. Das steht mir ja auch
vor. Ja, du hast viel zu tun.
Da habt noch einiges zu tun. Ich habe sowieso noch einiges zu hören. Jetzt, nachdem man auch wieder hören kann. Also ich habe das in irgendeinem Podcast neulich schon mal gesagt, es kleben noch einige Karten bei mir am Kühlschrank. Nein, sie sind im Schrank. Wo ich das dann irgendwie auch noch alles dann gerne mitnehme und hoffe einfach, dass es so halbwegs zumindest so weitergehen kann, dass man auch in den nächsten Jahren sich wieder Tickets kaufen kann und zu den Konzerten gehen kann, weil es macht immer einen riesengroßen Spaß, egal was es denn auch ist.
Ja, es ist echt ein Thema für sich.
Ich habe jetzt noch die Frage, die ich immer schon so, wenn es Richtung Abschluss geht, stelle. Ob du denn für unsere Hörer, für meine Hörer eine Band hast, die du gerne weiterempfehlen würdest und dir sagen, okay, hört euch die auf alle Fälle mal an, die sind noch viel zu underrated, zu unbekannt oder also ganz geile Musik. Hört euch das mal an. Gibt's da was? Hast du da was?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe ein bisschen überlegt und ich würde gerne eine Sängerin vorstellen. Vielleicht kennen die schon ein paar Leute. Die heißt Resi Rainer. Und das ist eine junge Frau, die kommt aus Graz. Die war auch mal Schauspielerin oder Schauspieler, glaube ich, sogar auch noch. Aber vor allem ihre Musik hat mich irgendwie sofort gekriegt, weil das eben auch etwas ist, was sich fernab von radiotauglicher Popmusik bewegt. Es ist schon auch Popmusik, aber es hat so, ich weiß nicht, so französische coole Serge Gainsbourg-Momente, also auch France Gall, keine Ahnung, aber sie singt eben auch Deutsch. Es hat auch irgendwie was Oldschooliges, mich erinnert es auch an 60er-Jahre-Musik, ist ganz liebevoll arrangiert und sie hat eine ganz eigenartige Stimme, sie singt ganz, ganz leise und vorsichtig und Resi Rainer sollte man wirklich mal auschecken und Frau auch. Ist vor allem den Song Ich will nach Italien, der hat es mir besonders angetan. Also die kann ich absolut empfehlen.
Ich will ja, ich will nach Italien, hört sich tatsächlich irgendwie so ein bisschen an wie so ein Schlagertitel von Heinz Erhardt oder so, also aus dieser Richtung.
Es ist nicht ganz so weit davon entfernt. Ich habe Resi auch mal gefragt, weil die auch ein paar Konzerte mit Matzen gespielt hat. Nee, warte, eins hat sie mit uns gespielt als Support. Was sie denn so gehört hat oder was sie hört. Und ich dachte eben auch, da kommt jetzt sowas wie France Gall oder Indie-Musik oder so. Und sie meinte aber, nee, sie liebt Roland Kaiser.
Ah, okay, ja.
Und ich kann schon mal die Leute, die gerade zuhören, beruhigen. Es klingt nicht wie Roland Kaiser, das, was sie macht. Aber es hat eben schon eine Nähe doch zu einem Oldschool-Schlager, würde ich sagen. Aber da sprechen wir wieder vom 60er-Jahre-Schlager, also der Schlager, der sich echt noch Mühe gegeben hat. Also wo man sich noch Arrangements auch wieder für Streicher und Bläser ausgedacht hat und wo alles live gespielt wurde, weil es damals ja auch nicht anders ging, wo das alles irgendwie noch eine andere Qualität hatte und nicht irgendwie dann diesen Schlager-Eurodance-komischen MIDI-Charakter oder so hat, den es jetzt ja meistens irgendwie gibt, wenn man an Schlager denkt.
Ja, ich hatte auch mit dem Schlager tatsächlich den alten Schlager im Kopf, früher noch im Radio gelaufen ist, wo ich mich noch ganz, ganz schwach daran erinnern kann. Also an Roland Kaiser kann ich mich definitiv noch erinnern. Ich würde jetzt auch nicht auf die Idee kommen, ich wüsste nicht, welchen Säle ich einschalten müsste, um den heutigen Schlager zu hören. Also von daher ist es dann auch eher die Richtung. Ja, mein Lieber, wir sind schon so Richtung Ende der Sendung gekommen.
Ja, ging schnell.
Gutes Zeichen. Ging wirklich schnell, geht immer schnell. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du dir Zeit genommen hast, zu mir im Podcast zu kommen. Es war sehr informativ und hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir dich über deine Musik und das zu unterhalten, was denn vielleicht noch kommt. Ich bin wahnsinnig gespannt, was du dir auch noch einfallen lässt für deine Seele am Sonntag-Songs,
in Zukunft so kommen wird. Wenn du einen Tipp für mich hast, immer her damit.
Ja, ich überlege gerade mal, was das müsste als Herausforderung müsste es ja schon irgendwie ein bisschen konträr sein oder so.
Also du hast gerade Heinz Erhardt erwähnt, da war ich auch als kleiner Junge Riesenfan. Also ein Heinz-Erhardt-Song könnte ich vielleicht auch mal bringen.
Ja, das wäre doch mal eine Idee. Mach das mal. schon spannend, sowas mal zu machen. Ja, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Ich wünsche dir natürlich erstmal viel, viel Erfolg, dass deine Solo-Scheibe auch wirklich so gut ankommt, wie du das vorstellst. Kriegt man die in allen Variationen von CD bis LP? Manche machen ja sogar mittlerweile wieder Kassette, Kassette wahrscheinlich nicht, ne?
Doch, es gibt Kassetten.
Tatsächlich, ja. War auch schon ein spannendes Thema, habe ich neulich erst in der Sendung gehabt.
Ja, es ist wirklich so, dass ich hatte die Idee, das rauszubringen, erstmal sowieso alleine, ohne Label und so. Und ich dachte, ich mache 500 Schallplatten und eventuell eine Kassette. Ich wollte gar keine CD machen, weil ich irgendwie dachte, mit der Mucke ist es cool, Oldschool zu denken. Aber natürlich machen wir jetzt auch CD und ich freue mich auch, dass das Label ist besser irgendwie auf mich zugekommen ist und wir jetzt doch ein paar mehr von raushauen. Ob wir die verkaufen, ist noch ein anderes Thema. Aber die sind da und man kann die sich überall kaufen.
Also bei Kassette weiß ich es denen auch nicht so genau. Bei Vinyl bin ich mir ziemlich sicher, dass ihr das gut verkaufen wird. Also ich bin auch nach wie vor Vinyl-Liebhaber und wenn es so einen Tonträger gibt, dann tatsächlich auf Vinyl und nicht auf CD.
Geht mir genauso.
Kassettendecke müsste ich erst, glaube ich, vom Dachboden runterholen.
Ja, ey, und ich find's total gut, dass es Leute wie dich gibt, Matthias, die solche Podcasts machen mit dem Hauptmerkmal Musik. Also weil ich merke jetzt auch, wenn ich Interviews gebe zum Album und so, ich merke einfach, Printmedien sterben aus. So die Art, wie ich früher Musik entdeckt habe und so, die stirbt auch aus. Und ich glaube, dass das eigentlich ein ganz cooler neuer Weg ist, zu sagen, lass uns gucken, wer alles gerne über Musik spricht. in seinen Podcast. Und deswegen großes Kompliment und alles Gute für dich.
Ja, vielen, vielen Dank. Das nehme ich mal gerne so entgegen. Dann wünsche ich dir alles Gute und den Hörern kann ich nur sagen, bleibt gesund und auf Wiederhören bis nächste Woche.
Tschüss, tschüss.
Ciao.
Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.